Ja, die Umweltökonomik ist ein Teil der neoklassischen Ökonomik. Es ist eine Erweiterung, die versucht, das, was man als Umwelt bezeichnet, in ökonomische Begriffe zu fassen, beziehungsweise in ökonomische Kategorien hineinzupressen. Das heißt, es geht da nicht drum, und das ist der Unterschied zur ökologischen Ökonomik, dass dann auch Güter und Ressourcen in Tonnen, Megajoule und Ähnlichem erfasst werden, sondern es geht ausschließlich um die Erfassung in Geldeinheiten, weil das eben so mit dem ökonomischen Rechnungswesen vereinbar ist. Was sind überhaupt ökonomische Güter, also Güter, mit denen sich die Wirtschaftswissenschaften befasst? Das sind Güter, die müssen begehrt sein und knapp, aber verfügbar. Wenn sie das nicht sind, wenn sie also entweder keiner haben will oder wenn sie überreichlich vorhanden sind oder nicht verfügbar, dann haben sie keinen Preis. Keinen Preis heißt, die Ökonomie kann sie nicht erfassen. Das ist was ganz anderes als ein Preis von Null. Denn das wäre ein Preis, der existiert, während es bei diesen nicht ökonomischen Gütern einfach keinen Preis gibt. Ich vermute auch, dass diese Tatsache, dass die Ökonomen so manche Dinge gar nicht mit ihrer Brille wahrnehmen können, auch dazu führt, dass es so ein doppeltes Versagen in der Klimakrise gibt. Insbesondere ist ja der ökonomische Effekt auch der, dass bei einer Verteuerung sich die Wohlhabenden es weiter leisten können, Umweltverschmutzung zu begehen, also ein Verschmutzungsprivileg eingeräumt bekommen, wohingegen die weniger Wohlhabenden zu erheblichen Einsparungen gezwungen sein könnten, die auch dann zu Lasten anderer Dinge wie einer gesunden Ernährung oder sowas gehen. Ich fände es genial, wenn man bei der Einführung in die Ökonomie vielleicht auch mal den Philosophielehrer dazu einlädt, der über die unterschiedlichen Vorstellungen von Wert einiges sagen kann. Denn es gibt natürlich Dinge, die man ganz gut in Geldwerten messen kann. Da macht auch Ökonomik Sinn, aber in anderen Bereichen eben deutlich weniger.
In dieser Folge unterhalte ich mich mit dem Nachhaltigkeitsforscher Dr. Joachim Spangenberg. Herr Spangenberg ist Mitarbeiter des Forschungszentrums Jülich, Mitglied des Scientific Committee der Europäischen Umweltagentur und war bis Ende 2023 Mitglied des Deutschen Bioökonomierates. Zudem ist er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats des BUND, Bund für Umwelt und Naturschutz, sowie Ehrenvorsitzender des Sustainable Europe Research Institutes, SERI. Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen, sind unter anderem: Was ist ökologische Ökonomik? Was ist der Unterschied zwischen Wert und Preis? Warum sind Ökonomen und Ökonominnen bedauernswerte Kreaturen? Was sieht ein Ökonom im Kunstmuseum? Warum ist die Klimakrise kein Marktversagen, sondern ein Marktsystemversagen? Wo liegen die Grenzen der Internalisierung? Was bedeutet Komplexität in der Ökologie und in der Ökonomie? Ermöglicht Entkopplung grünes Wachstum? Und wie könnte die Zukunft gestaltet werden? Bevor es losgeht, hier noch ein kurzer Hinweis für diejenigen, die keine Zeit haben, die Folgen in Gänze anzuhören, aber dennoch gerne wissen möchten, was besprochen wurde. Zu jeder Folge veröffentliche ich Zusammenfassungen in Form von Zitaten. Diese sind sowohl auf Instagram als auch im Blog zum Podcast unter philipp-kersting.de zu finden. Ich wünsche ein erkenntnisreiches Hören. Hallo und herzlich willkommen bei PTP-Strich, dem Podcast zu pluralen Perspektiven auf den Wirtschaftsunterricht. Mein Name ist Philipp Kersting. In diesem Podcast unterhalte ich mich über heterodoxe bzw. plurale Perspektiven auf Ökonomik. Ziel ist es, die Paradigmenvielfalt innerhalb der Ökonomik zu verdeutlichen und auf dieser Grundlage ökonomische Bildung kritisch konstruktiv zu reflektieren. In der heutigen Folge möchte ich endlich ein Thema besprechen, welches bisher noch nicht in dieser Podcast-Reihe besprochen wurde, nämlich die Bedeutung der Umwelt und der Ökonomie bzw. das Verhältnis von Ökonomik und Ökologie. Um dies zu tun, freue ich mich sehr, Herrn Dr. Spangenberg als Gast zu haben. Guten Tag, Herr Spangenberg.
Guten Tag.
Herr Spangenberg, laut Wikipedia sind Sie ein Nachhaltigkeitswissenschaftler. Sie haben zudem diverse Ämter und Funktionen inne. Könnten Sie sich bitte vorstellen und dabei erläutern, aus welcher Perspektive und mit welchen Brillen Sie auf Wirtschaft und Wirtschaftswissenschaften blicken?
Ja, das kann ich gerne tun. Das kann man am besten biografisch darstellen, weil ich habe nach dem Abitur erstmal ein Diplom in Biologie gemacht. danach ein Aufbaustudium in Ökologie und danach mit einer gewissen Zeit im Beruf in Volkswirtschaft promoviert. Das heißt, es ist sehr naheliegend für mich, dass ich aus einer naturwissenschaftlich informierten ökologischen Perspektive auf die Ökonomie schaue. Und deswegen ist die ökologische Ökonomik der Bereich, wo ich mich zu Hause fühle. Ja, zu dem, wo ich bisher das Ganze praktiziert habe. Ich war erst beim Institut für Europäische Umweltpolitik, dann beim Sustainable Europe Research Institute, beim Wuppertal-Institut, dann mehrere Jahre beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle und zurzeit bin ich noch beruflich aktiv beim Forschungszentrum Jülich und ehrenamtlich natürlich Mitarbeit in verschiedenen Wissenschaftsorganisationen. Ich war im Vorstand der International Sustainable Development Research Society. Ich bin immer noch Co-Chair des Steering Committee der Ecosystem Services Forschungsgemeinschaft und war auch bis Ende letzten Jahres einerseits Mitglied im Deutschen Bioökonomierat und zum anderen im Scientific Committee der Europäischen Umweltagentur. Natürlich diese ganzen Tätigkeiten auch im, wie nennt sich das so schön, im Science Policy Interface, auch als Mitglied im Beraterstab von Jan Potocznik, dem ehemaligen Umweltkommissar, das sind oder in der Sustainable Development Task Force der OECD. Das sind alles so Dinge, wo man dann auch sich fragt, wie weit das, was man aus der Ökonomie lernt, in der realen Welt wirklich nutzbringend anwendbar ist. Und das hat meinen Blick natürlich nochmal geschärft für diesen Zusammenhang Ökologie-Ökonomie.
Ja, äußerst spannend. Also sowohl von der Ausbildung her und später der Berufsgang, sehr viele Stationen, sehr viele Perspektiven, was eigentlich schon biografisch Paradigmenvielfalt und Brillenvielfalt bedeutet. Und im Vorfeld haben Sie auch zu Recht darauf hingewiesen, dass es wichtig wäre, eingangs ein paar Grundlagen zunächst zu klären, bevor wir inhaltlich genauer einsteigen. Mein Vorschlag wäre daher, dass wir uns diesen Grundlagen nähern, indem wir zunächst oder indem Sie zunächst den Unterschied zwischen Umweltökonomik und ökologischer Ökonomik beleuchten. Sie haben sich selbst als tätig im Bereich der ökologischen Ökonomik beschrieben. Wie würden Sie den Unterschied zwischen Umweltökonomik und ökologischer Ökonomik beschreiben und auf dieser Grundlage erläutern, welche Begriffe und Konzepte besonders wichtig sind, um diese Felder zu denken?
Ja, die Umweltökonomik ist ein Teil der neoklassischen Ökonomik. Es ist eine Erweiterung, die versucht, das, was man als Umwelt bezeichnet, in ökonomische Begriffe zu fassen, beziehungsweise in ökonomische Kategorien hineinzupressen. Das heißt, es geht da nicht drum, und das ist der Unterschied zur ökologischen Ökonomik, dass dann auch Güter und Ressourcen in Tonnen, Megajoule und Ähnlichem erfasst werden, sondern es geht ausschließlich um die Erfassung in Geldeinheiten, weil das eben so mit dem ökonomischen Rechnungswesen vereinbar ist. Insofern ist Umweltökonomik keine Alternative, sondern eine Erweiterung der Neoklassik, wohingegen die ökologische Ökonomik sehr viele Grundvoraussetzungen der Neoklassik erstmal in Frage stellt.
Spannend. Können Sie genauer eingehen, welche Grundvoraussetzungen in Frage gestellt werden und welche Konzepte in dem Zusammenhang wichtig sind zu definieren, um später auf die Kapitel einzugehen im Schulbuch?
Ja, also schon in den Grundannahmen stecken Dinge drin, wo es da große Unterschiede gibt. Und das ist deswegen wichtig, nochmal zu betonen, weil diese Grundannahmen später ja nicht mehr reflektiert werden, sondern die Begrifflichkeiten werden einfach als gegeben vorausgesetzt. Nehmen wir das erste Beispiel. Was sind überhaupt ökonomische Güter? Also Güter, mit denen sich die Wirtschaftswissenschaften befasst. Das sind Güter, die müssen begehrt sein und knapp, aber verfügbar. Wenn sie das nicht sind, wenn sie also entweder keiner haben will oder wenn sie überreichlich vorhanden sind oder nicht verfügbar, dann haben sie keinen Preis. Keinen Preis heißt, die Ökonomie kann sie nicht erfassen. Das ist was ganz anderes als ein Preis von Null. Denn das wäre ein Preis, der existiert, während es bei diesen nicht ökonomischen Gütern einfach keinen Preis gibt. Das bedeutet aber nicht, dass die wertlos wären, Das Wasser der Ozeane ist nicht wertlos oder die Luft, die wir atmen, ist nicht wertlos. Aber sie haben keinen Preis. Das heißt, ihr Wert muss ganz anders gemessen werden, in anderen Kategorien. Und das wiederum bedeutet, wenn er nicht in Geld gemessen werden kann, kann er auch nicht internalisiert werden. Denn Internalisierung in die Preise geht nur, wenn es einen Preis gibt. Ökonomen verwechseln sehr häufig, Philosophen nennen das einen Kategorieirrtum, kein Preis und ein Preis von Null. Kein Preis ist, es gibt keinen, ein Preis heißt, es gibt einen. Und das sind halt sehr unterschiedliche Dinge. Wenn man sich die philosophischen Hintergründe anschaut, es gibt in der Philosophie objektive Werte, ideale Werte, subjektive Werte. Die subjektiven Werte werden wieder unterteilt in intrinsische, inhärente und Nutzwerte. Um das an einem Beispiel zu erläutern, wenn Sie jemanden haben, der ein Birdwatcher oder Vogelbeobachter ist und der dann rausgeht und Vögel beobachtet, dann ist natürlich der Vogel, den er beobachtet, Teil des Wertes, den er erlebt, und das Fernglas genauso. Aber das Fernglas, wenn man das verliert, kann man ein neues kaufen. Der Vogel, wenn er ausstirbt, dann gibt es den nicht mehr. Und insofern hat das Fernglas eher einen inhärenten Wert, aber keinen wirklichen Eigenwert oder intrinsischen Wert. Der ist aber gegeben bei dem Vogel, der da nicht mehr ersetzbar ist. Insofern ist das auch sehr schön, wie Immanuel Kant das gesagt hat, der darauf hinweist, dass Dinge, die ersetzbar sind und für die man einen Ersatz kaufen kann, dass die einen Preis haben, aber Dinge, für die es keinen Ersatz gibt, sagt er, haben eine Würde. Was natürlich eine ganz andere Kategorie von Wertschätzung ist. Und inhärente wie intrinsische Werte, Tierschützer reden sehr viel von intrinsischen Werten, sind absolut nicht in Geldeinheiten messbar. Und wenn es dann um die Nutzwerte geht, dann gibt es einerseits den direkten Nutzwert, aber es gibt dann auch den Tauschwert. Der Nutzwert ist zum Beispiel, wenn ich Opas Uhr geerbt habe und sie um kein Geld der Welt verkaufen würde, weil ich sie einfach liebe und genieße, dann habe ich einen Nutzen davon, dann hat sie einen Nutzwert, aber keinen Tauschwert. Nur wenn ich sie auf den Markt bringen würde und verkaufen würde, dann hat sie einen Tauschwert, dann hat sie einen Preis. Das heißt, in fast allen Kategorien der Wertschätzung, die es in der Philosophie gibt, kommt einfach der Preis als Tauschwert nicht vor, sondern nur, wenn man instrumentelle Werte hat, die dann für Dinge zum Austausch eingesetzt werden, gibt es das überhaupt. Preis ist halt nur eine Form von Wert, eine von vielen, und sollte nicht sozusagen da angewandt werden, wo andere Wertkategorien dominant sind. Damit sind wir bei dem Punkt, was und wie messen eigentlich Ökonomen? Mhm. Ökonomen sind ja insofern bedauernswerte Kreaturen, als sie über keinen anderen Maßstab verfügen als über Geld. Das heißt, sie können nur Preise messen, die aus der Kombination von Angebot und Nachfrage entstehen. Nun gibt es aber ganz viele Dinge, die sind keine Marktgüter und haben keine Preise. Haben wir eben angesprochen, was es da alles gibt. Da versuchen Ökonomen, sich zu behelfen, indem sie Zahlungsbereitschaft oder Akzeptanzbereitschaft, Willingness to pay and Willingness to accept, erfragen, was wären sie bereit zu zahlen, damit dieses und jenes passiert. Das sind aber keine Preise, weil es eben kein Marktprozess ist, sondern das ist nur die eine Seite, nur ein Angebot oder nur eine Nachfrage. Es sind also Ausdrücke von Präferenzen, die in Geldeinheiten ausgedrückt werden. Man könnte sie aber genauso gut mit jeder anderen Metrik versuchen zu beschreiben. Es handelt sich nicht um Preise. Das ist auch der Grund, warum sie in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung, auch in der ökologisch erweiterten, national wie international eben nicht aufgenommen werden, weil es sich nicht um Preise handelt. Zum anderen reflektieren Preise nicht wirklich die Bedürfnisse. Denn wer mehr Geld hat, kann bei gleichem Bedürfnis mehr Geld für etwas bezahlen. Ein schönes Beispiel, dass die Präferenzen durch die gewählte Metrik verzerrt werden, ist, wenn man über Willingness to Pay redet, wie viel Geld jemand zahlen würde für irgendetwas, dann ergibt sich eine Verteilung, wo sich zeigt, dass die wohlhabenden Leute mehr bereit wären, für Umwelt zu zahlen. Wenn man aber die Leute fragt, wie viele Stunden Arbeit wärst du bereit zu investieren, dann dreht sich das Verhältnis völlig um. Das heißt, es ist einfach eine Metrik, die Präferenzen misst, und diese Metrik verzerrt sich nach der Verteilung, die im Lande vorliegt. Ein dritter Aspekt dabei: Bedürfnisse der Menschen kann man nicht ökonomisch messen. Was man messen kann, ist den Preis von Handelsgütern, die zur Befriedigung von Bedürfnissen genutzt werden. Wenn man sich anschaut, was wirklich menschliche Bedürfnisse sind, dann ist das ja, es gibt ja kein menschliches Grundbedürfnis nach Porsche, sondern es gibt Grundbedürfnisse nach Vertrauen, Zuversicht, Neugier, Geborgenheit, Liebe. Das sind Dinge, die von Marktgütern im Prinzip nicht befriedigt werden können. Marktgüter tragen vielleicht als Hilfsmittel etwas dazu bei. Aber wenn uns die Werbung verspricht, dass die große Liebe kommt, wenn wir das Parfüm X nehmen, dann ist schon programmiert, dass das eben nicht so funktioniert. Wie gesagt, menschliche Bedürfnisse können sehr oft durch soziale Prozesse sehr viel besser befriedigt werden. Und dann sind die ökonomischen Aspekte eben nur Hilfsmittel dazu und sollten nicht mit dem Bedürfnis als solchem verwechselt werden. Das ist, glaube ich, ein häufiges Missverständnis, dass menschliche Bedürfnisse eben in Geld gemessen werden können. Dazu kommt, dass Ökonomen, die ja alles in Geld erfassen müssen, Qualitäten nicht erkennen können. Das heißt, es gibt keinen guten oder schlechten Dollar oder Euro oder Yen oder inzwischen Renminbi, sondern eine Verbesserung oder Veränderung der Qualität wird durch mehr oder weniger im Preis ausgedrückt. Das heißt, wir versuchen als Ökonomen, eine qualitative Änderung durch Quantitätsänderungen zu beschreiben. Und natürlich können sehr unterschiedliche Qualitätsänderungen dieselbe Quantitätsänderung mit sich bringen, sodass man eine Qualitätsänderung als solche wirklich nicht erfassen kann. Ich nehme noch ein Beispiel, wenn ich dran denke, mein erstes Mobiltelefon, das war im vorigen Jahrtausend ein 2G-Telefon, das hatte den Spitznamen Ziegelstein, weil es ungefähr diese Größe und dieses Gewicht hatte. Und es war deutlich teurer als heute ein 5G-Handy von Samsung. Das heißt, es hat sich eine immense Verbesserung der Leistung ergeben, aber der Preis ist gesunken. Und insofern ist das, was ich an Bedürfnisbefriedigung habe, natürlich deutlich mehr geworden, schlägt sich aber in dem, was ich am Preis messe, überhaupt nicht nieder. Ein zweites Beispiel nehmen wir biologische Vielfalt. Biologische Vielfalt misst der Biologe in sehr unterschiedlichen Kategorien. Es gibt die genetische Vielfalt, wo man Streuungen messen kann. Es gibt die Artenanzahlen. Es gibt die dominanten Arten, wo dann die Abundanz gemessen wird, etc. etc. Sowas wie ein einheitliches Maß für was ist die Biodiversität, gibt es nicht. Diese unterschiedlichen Aspekte tragen halt alle zu dem Gesamtbild bei. Wie will man jetzt einen Preis für Biodiversität erheben oder ermitteln, wenn man noch nicht mal sagen kann, für welchen Aspekt der Biodiversität denn man überhaupt jetzt angetreten ist, um ihn zu messen? Das heißt, sowas wie eine standardisierte Messung ist da nicht möglich, weil Qualitäten eben da nicht eingehen können. Deswegen, wer Geld als einzige Maßeinheit hat, kann physische Ökonomie in Quadratkilometern, Kilotonnen, Megajoule nicht wahrnehmen und den Mangel daran auch nicht entsprechend einordnen. Knappheit spiegelt sich am Markt wider, aber Mangel, wenn es nichts gibt, dann ist es eben kein Marktgut mehr und fällt in der ökonomischen Wahrnehmung unten durch. Deswegen, ich beschreibe das immer so gerne, den Ökonomen als einen Menschen, der in ein Kunstmuseum geschickt wird und beschreiben soll, was er da sieht. Das Problem ist, dass er das Erdgeschoss verpasst hat, da wo nämlich die physischen Ressourcen sind, die in, wie gesagt, Quadratkilometern, Kilotonnen und Megajoule gemessen werden und aus denen man überhaupt erst ökonomische Güter herstellt. Dann ist er in den ersten Stock direkt gegangen und hat da die linke Abteilung genommen, wo die Tauschwerte drin sind, hat aber die rechte, wo alle anderen wertvollen Güter drin sind, die nicht Marktgüter sind, gänzlich übersehen. Und in den dritten Stock, wo es um die virtuelle Ökonomie der Finanzmärkte geht, ist er überhaupt noch nicht richtig angekommen. Sein größtes Handicap ist aber, dass er auch noch farbenblind ist und deswegen nur die Konturen der Bilder beschreiben kann und ihre Farben nicht, weil das sind Qualitäten, für die ihm der Maßstab fehlt. Und das sind das alles Erkenntnisse, die gewonnen werden, die auch interessant und wertvoll sind. Wenn man aber meint, damit ein realistisches Bild der Welt zeichnen zu können und Empfehlungen zu geben, ökonomische, wirtschaftspolitische Empfehlungen, die eben die ganze Komplexität der Welt erfassen, dann ist man falsch gewickelt. Ich vermute auch, dass diese Tatsache, dass die Ökonomen so manche Dinge gar nicht mit ihrer Brille wahrnehmen können, auch dazu führt, dass es so ein doppeltes Versagen in der Klimakrise gibt. Es gab gerade eine aktuelle Studie, die geprüft hat, welche Rolle denn in den führenden wirtschaftswissenschaftlichen Journalen die Klimafrage spielt, und stellte sich dabei raus, dass in den 5 führenden neoklassischen Journalen in den letzten 50 Jahren insgesamt 25 Papers zur Klimaforschung erschienen sind. Das heißt im Durchschnitt alle 10 Jahre ein Papier pro Journal zum Thema Klimawandel. Das kann man nicht wirklich als eine intensive Auseinandersetzung mit der größten Herausforderung der Menschheit bezeichnen. Und ist eine Studie, die ist dieses Jahr in Ecological Economics erschienen. Und das zeigt einfach, dass dieses Thema an Ökonomen so weit vorbeigeht, dass es schwierig ist, sich auf ökonomische Ratschläge in dem Bereich zu verlassen. Ein zweites Beispiel für diese Vernachlässigung ist, dass ja in den Arbeitsprozessen des Weltklimarates integrierte Modelle eine wichtige Rolle spielen, in denen man versucht, ausgehend von ökonomischen Abschätzungen dazu zu kommen, zu sagen, was heißt das denn für unsere Zukunft und welche Werte können wir erwarten? Der Prozess beginnt damit, dass die Ökonomen ein paar Prognosen abgeben über Bevölkerungsentwicklung, Entwicklungsbruttoinlandsproduktes etc. etc. Wobei sie immer von positiven Wachstumsraten ausgehen und auf Alternativen nicht so richtig vorbereitet sind. Das wird in integrierte Assessment-Modelle eingespeist und dann wird für diese Wirtschaftswachstumsprognosen der Energie- und Landverbrauch ermittelt. Die Modelle rechnen weiter, errechnen daraus die Emissionen. Aus den Emissionen kommen dann in Erdsystemmodelle rein, die werden berechnen den folgenden Klimawandel. Dann gibt es Impact-Modelle, die berechnen aus dem Klimawandel die entsprechenden Folgen, was sich denn bei uns alles an Impacts tut. Und dann wäre ja der nächste Schritt, dass man sagt, wenn wir jetzt die Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft haben, dann müssten wir jetzt den letzten Schritt tun und müssten sagen, welche unserer Annahmen, die wir ursprünglich gemacht haben über Bevölkerung, Wirtschaftswachstum, Technologieentwicklung und so weiter, sind denn jetzt nicht mehr haltbar und müssten korrigiert werden. Wenn man so eine Korrektur dann vornimmt und diesen Prozess mehrfach durchläuft, dann hätte man eine schrittweise Annäherung, diese sind ganz normale kybernetische Prozesse, mit denen man Szenarien ermittelt, eine schrittweise Annäherung an eine konsistente Annahme. Das Problem ist, dass es bis heute so gut wie gar keine Abschätzungen gibt, wie weit die Folgen des Klimawandels denn die Annahmen über Wirtschaft, Wachstum, Technologie und Produktion beeinflussen würden. Neoklassische Modelle geben das nicht her und die neoklassische Ökonomik versagt an dieser Stelle völlig und lässt in diesem kybernetischen Zyklus, wenn man das eigentliche Ergebnis bestimmen will, lässt eine Lücke drin, die eben eine sachgemäße Bestimmung nicht mehr möglich macht. Ein paar kritische Ökonomen haben mal versucht, das abzuschätzen und zwei Studien sind im letzten Jahr erschienen. Die eine kam vom PIC in Potsdam und die sagten, dass die weltwirtschaftlichen Schäden durch Erderwärmung bis zum Jahr 2050, also in den nächsten 26 Jahren, die bereits heute nicht mehr verhinderbar sind, sich auf 38.000 Milliarden US-Dollar, entsprechend 19% der Weltwirtschaft, belaufen würden und haben dabei solche Wetterextreme wie Stürme und Waldbrände, weil statistisch schwer zu modellieren, auch noch rausgelassen. Die wirklichen Schäden dürften also dann deutlich über 20% der Weltwirtschaft liegen. Eine amerikanische Studie von einem regierungsamtlichen Forschungsinstitut, das vermutlich unter Herrn Trump seine Arbeit auch nicht mehr fortsetzen darf, ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ein Anstieg der globalen Temperatur um 1 Grad Celsius zu einem Rückgang des weltweiten BIP um 12% führen würde. Können Sie sich vorstellen, wenn man diese Dinge nicht berücksichtigt, kommt man zu völlig haltlosen und hilflosen Szenarien dessen, was man denn in den nächsten Jahren ans Klimawandel erwarten kann. Und man unterschätzt massiv das, was sich an Folgen für die Bevölkerung ergeben wird. Und insofern glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir in Zukunft uns eben nicht mehr auf diese Modellierungen verlassen, sondern dass wir dann aus der Sicht der ökologischen Ökonomik diese Interaktion von physischen und monetären Prozessen stärker in den Blick nehmen, weil sonst haben wir keine geeignete Grundlage für politische Entscheidungen, die uns wirklich auf das vorbereiten, was auf uns zukommt. So, zu den Grundlagen.
Dann noch die Rückfrage. Jetzt haben Sie ja geschildert, wie wichtig es ist, dass Ökonomik sich der physischen Welt öffnet und nicht nur in Geldeinheiten denkt. Wie würden Sie dann die beiden Studien in dem Kontext in der Geschichte, die Sie gezeichnet haben, einordnen? Und zwar einerseits von Constanza et al. 1997, die den Wert der Natur berechnet haben, The Value of the World Ecosystem Services and Natural Capital. Und dann knapp 10 Jahre später, 2006, von Nicholas Stern, die Economics of Climate Change, die ja ebenfalls die Kosten des Klimawandels aufgezeigt haben und gezeigt haben, dass die Kosten des Klimawandels höher sind als die Kosten einer ambitionierten Klimapolitik. In welcher Logik bewegen sich die zwei Studien? In einer Logik der ökologischen Ökonomik oder der Umweltökonomie?
Also die zweite von Herrn Stern, fangen wir mit der an, bewegt sich ganz klar im Bereich der Umweltökonomie und war hoch umstritten. Und zwar deswegen, weil es in der Ökonomik auch so ist, also in der klassischen Ökonomik so ist, dass die Zukunft weniger wert ist. Das heißt, der Wert von irgendeinem Gut wird für die nächsten Jahre immer um einen bestimmten Prozentsatz verringert. Nach dem Motto: Wir haben das am liebsten, was wir jetzt haben, und wenn wir es in Zukunft kriegen, ist es nicht ganz so wichtig. Da wird eine Exponentialkurve angesetzt, also ein Prozentsatz pro Jahr, und die führt dazu, dass Dinge, die in 30 Jahren passieren, bei einem Diskontsatz, Abrechnungssatz von 3, 4, 5% so gut wie nichts mehr wert sind. Hintergrund ist, dass die Ökonomen annehmen, dass es entsprechende Wachstumsraten der Wirtschaft geben wird, sodass unsere Nachfolger oder Nachkommen auch so viel reicher sind, dass sie sich ohne weiteres leisten können, die Schäden zu reparieren, die wir heute nicht angehen. Ob das stimmt, ist eine ganz andere Frage. Der Streit bei dem Stern Report war im Wesentlichen darum, wie hoch diese Diskontrate angesetzt wurde. Andere Ökonomen haben ihn massiv kritisiert, weil er die nur bei 1,2 bis 2% angesetzt hat. Das heißt, er ging immer noch davon aus, dass der Wertverlust da ist, aber langsamer passiert und damit die Schäden der Zukunft heute schon wichtiger sind. Und deswegen kam das Ergebnis, dass eben die Schäden der Zukunft höher wären als die Kosten, die es heute haben würde. Wie gesagt, das war bei Ökonomen umstritten und ist ein ressourcen- und umweltökonomisches Modell. Interessant ist auch dabei, dass das sowieso so ein Grundproblem der ökonomischen Zukunftswertschätzung ist, weil diese Annahme, dass es einen exponentiellen Wertverlust der Zukunft gibt, heißt ja, dass wir eigentlich uns über die Zukunft keine großen Gedanken machen müssen. Was da passiert, wird später, ist für uns heute nicht so relevant. Die Frage ist, es gibt in der Tat eine Abschwächung der Wertschätzung von bestimmten Ereignissen, wenn sie irgendwo in der Zukunft liegen, zumindest häufig, aber nicht immer. Manchmal hebt man sich auch was Nettes auf, um es dann später zu genießen. Aber die Annahme, dass das eine Exponentialfunktion sei, ist von der empirischen Psychologie in keiner Weise belegt, sondern es gibt einfach Dinge, die haben einen konstanten Wert. Ein Berg, der irgendwo steht, ändert seinen Wert nicht so schnell. Andere Dinge werden eher eine Zukunftsabwertung in Form von anderen mathematischen Kurven passieren. Also nicht exponential, sondern Kurven, deren Wertverlust über die Zeit abflacht, weil der Unterschied zwischen heute und morgen und der zwischen dem 1. und dem 2. August 2027 ist dann so, dass es eben heute einen größeren Unterschied ausmacht. Das heißt, schon diese Grundkonstruktion einer Exponentialkurve zur Abwertung der Zukunft ist empirisch mit nichts zu unterlegen. Die Diskussion unter den Ressourcenökonomen und Umweltökonomen ist aber immer nur da, wie hoch soll denn der Exponentialfaktor sein? Also ist es quadratisch, kubisch oder sonst irgendwas? Es wird gar nicht darüber diskutiert, ob nicht ganz andere Kurvenverläufe das Richtige wären. Und insofern ist die Diskussion über den Stern Report eine gewesen, wo ein Mensch, der sich ernsthaft für Umweltfragen interessiert hat, versucht hat, das in seinem System umzusetzen. Dabei aber, weil er eben bei diesen Exponentialfunktionen geblieben ist, viel zu kurz gesprungen ist, gleichzeitig aber wegen des gewählten Exponenten von den anderen Vertretern seines Fachs fürchterlich kritisiert wurde.
Und wie würden Sie dann die Studie von Constanta et al. 97 einordnen?
Ach, der gute alte Bob. Ja, ich habe mich öfter mit ihm drüber gestritten. Der Punkt ist, dass er auch jemand ist, der eigentlich aus den Naturwissenschaften kommt und die Ökonomie als zweiten Bildungsweg, Fortbildung begonnen hat. Deswegen habe ich eigentlich erwartet, dass er ein bisschen genauer da hinschauen würde, was ist denn alles ökonomisch messbar und was nicht. Und er misst einfach alles, indem er auf alles einen Preis legt. Den Preis bestimmt er nach dem Nutzen. Also was der Nutzen ist, der für Menschen aus etwas gewonnen werden könnte. Und die Preise sind wirklich, naja, taken from the blue sky, sagt man in Englischen, frei, mit großer Freiheit erfunden. Es gab damals eine große Diskussion darüber, weil Bob Costanza in den Gründungstagen der ökologischen Ökonomik eine prominente Stimme war. Und die Kollegen hatten dann ein ganzes Sonderheft der Zeitschrift Ecological Economics mit Titeln wie And Next the Value of God. Was einfach zeigte, dass sie sehr deutlich gesehen haben, dass Costanza da sehr stark aus dem Rahmen rausgefallen ist, zu berücksichtigen, welche Dinge sind in Geld messbar und welche nicht. Das mag damit zusammenhängen, dass er zwar den Wert von Natur und Umwelt immer wieder betont und auch die grundlegenden Überlegungen, die ich genannt habe, sich zu eigen macht, aber anschließend mit ökonometrischen Modellen arbeitet, in denen all diese Aspekte nicht mehr vorkommen können, weil diese Modelle eben klassische Standardmodelle sind. Und wenn er mit diesen Modellen arbeitet, ist er quasi zurückgekehrt in den Bereich der Umweltökonomik. Das, wie er arbeitet, wie er rechnet, ist das eine. Das, wie er redet, ist ein anderes. Und darüber haben wir uns mehr als einmal gestritten.
Jetzt in jüngerer Zeit ist ja eine große Debatte entfacht, auch um Naturkapital und Ökosystemdienstleistungen. Und da gibt es ja unter anderem die Stimme von Pawan Sukhdev von der UNEP, Green Economy Initiative, der den Satz geprägt hat, der auch medial immer wieder zu lesen und zu hören gewesen ist: Was keinen Wert hat, kann auch nicht geschützt werden. Und damit meint er die Natur. Das ist so ein Satz, der bei Schüler, Schülerinnen natürlich erstmal intuitiv auf Zustimmung stößt. Die werden auch denken, naja, wenn es keinen Wert hat, kann es nicht geschützt werden. Aber dafür haben sie ja schon im Vorfeld jetzt die Grundlage gelegt, nämlich haben darauf hingewiesen, dass der Wertbegriff an sich erstmal in dem Fall dekonstruiert und reflektiert werden muss. Und kleine Klammer, das kann auch im Schulkontext Baden-Württemberg sehr gut getan werden, weil der erste Teil des Bildungsplans explizit drin stehen hat, dass Schüler und Schülerinnen auch eine Modellreflexionskompetenz entwickeln sollen und auch in der Lage sein sollen, Modelle zu dekonstruieren. Insofern dockt es hier sehr gut an. Sie haben sehr gut gezeigt, dass Wert ebenfalls ein Modell ist und dass dieses Modell natürlich unterschiedlich dargestellt werden kann und erstmal hinterfragt werden muss. Und wer das nochmal nachlesen möchte, dem empfehle ich auf jeden Fall Ihr Artikel aus dem Jahr 2016 mit dem Titel »Mehr Wert als der Preis«. Werte, externe Kosten und warum Ihre Berechnung in Geldeinheiten mehr schadet als nutzt. Da gehen Sie nochmal genauer auf die unterschiedlichen Definitionen von Wert ein. Und Sie schreiben auch an einer Stelle: Die Abwesenheit eines Preises besagt also nicht, dass etwas wertlos wäre. Und das ist, glaube ich, das, was ich jetzt erstmal mitnehme aus diesen Grundlagen, die wir soeben gelegt haben.
Pawan Zugtev, der jetzt bei der UNO arbeitet, ist ja ursprünglich Investmentbanker der Deutschen Bank. Und das ist natürlich das, was seine Kategorien prägt. Er hat sich damals für das internationale Projekt der Biodiversitätsbepreisung als Führungskraft angeboten, unter anderem, weil er eine damals aufsehenerregende Studie über das Bruttosozialprodukt der Armen in Indien gemacht hat. Das heißt, er hat dann ausgerechnet, dass die wohlhabenden Leute natürlich ihr Wasser aus dem Kran oder aus der Flasche kriegen, aber die armen Leute auf die Leistungen der Natur angewiesen sind, und kam darauf, dass ein Drittel bis die Hälfte des gesamten Einkommens, das die armen Leute haben, direkt aus der Natur entnommen wird, und hat entsprechend das berechnet, indem er Preise für alle Dinge berechnet hat, die eben keinen Marktpreis haben. Und insofern war das eine ressourcenökonomische Studie, aber eine, die einige Leute zum Nachdenken gebracht hat, warum gerade für die ärmeren Leute das so wichtig ist, die Ökosystemleistungen zu erhalten. Ökosystemdienstleistungen sagt man übrigens nicht mehr, weil das ist eine rein ökonomische Beschreibung. Das Bundesamt für Naturschutz und die ökologisch Interessierten nennen das Ganze Ökosystemleistung. Ich glaube, das trifft den Kern auch besser. Die ganze Ausarbeitung, die Zugtev damals geleitet hat, hat versucht, dann die Biodiversität weltweit in Einzelaspekten zu beschreiben, was ist die Bedeutung für Wirtschaft, was ist die Bedeutung für Entwicklung und so weiter und so fort. Sehr viele interessante Aspekte dabei, aber die gesamte Bewertung ist ressourcenökonomisch und kann zum Beispiel die kulturelle Bedeutung und spirituelle und ästhetische Bedeutung von biologischen Phänomenen überhaupt nicht erfassen.
Ja, danke für die Ergänzung. Was ich jetzt aus dieser Grundlagenphase mitnehme, ist einerseits, dass die physikalischen Grundlagen der Ökonomie, also auch die ökologischen Grundlagen der Ökonomie, nicht aus dem Blick verloren werden sollten. Und andererseits, dass diese Polysemie, Mehrdeutigkeit und Umstrittenheit von Wert, Wertigkeit immer auch sichtbar gemacht werden sollte. Und diese zwei Erkenntnisse würde ich nun gerne auf das Schulbuch übertragen und so langsam aus dem Schulbuch kommen, welches in Baden-Württemberg im Leistungskurs Wirtschaft eingesetzt wird. Das Schulbuch führt also die Schüler und Schülerinnen zum Abitur und ist demnach auch eine prägende Vorbereitung für viele Schüler, Schülerinnen auf ein Studium, was auch teilweise ein Studium der Wirtschaftswissenschaften ist. Sie gehen also mit diesem Wissen da rein. Jetzt ist es so, dass in diesem Schulbuch Umwelt und Ökologie im Gegensatz zu anderen Themen wie Unternehmen oder Arbeitsmarkt oder soziale Marktwirtschaft kein eigenes Thema ist, also kein eigenes Oberkapitel. Es gibt kein Thema Umwelt oder Ökonomie als wichtiges Oberthema. Es taucht allerdings manchmal auf in Unterkapiteln, nicht vielen. Es gibt ein paar wenige Unterkapitel, wo Umwelt bzw. Natur explizit vorkommt. Und das führt zu zwei Effekten. Einerseits, dass die Schüler und Schülerinnen nichts über die spezifischen Grundlagen der Umweltökonomik oder der ökologischen Ökonomik lernen. Und das haben wir jetzt auch gehört, die sind sehr wichtig, um das denken zu können. Das fehlt. Sie lernen nichts über diese physischen Grundlagen, ökologischen Grundlagen der Ökonomie und auch nichts über diese Vielseitigkeit des Begriffs Wertes im Kontext der Ökonomie oder Ökologie. Und andererseits führt es dazu, dass die Schüler Umwelt nur als Randerscheinung von anderen Systemen oder anderen Fragestellungen wahrnehmen. Und das ist beispielsweise in Kapitel 2 der Fall und das würde ich gerne mit Ihnen besprechen. Und zwar Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem Thema Marktmechanismus und Marktversagen. Also erstmal nichts Ökologisches. Und in Kapitel 2.1 werden hier erstmal die Grundlagen gelegt. Das heißt, die Schüler und Schülerinnen lernen erstmal das Marktmodell und die Preisbildung als eine Regel. Und in den folgenden drei Kapiteln kommen dann die Ausnahmen von dieser Regel, nämlich Marktversagen, drei Formen des Marktversagens. Sie lernen erstmal was über Marktversagen aufgrund von großer Marktmacht und dann was über Marktversagen infolge von Informationsasymmetrien. Kleine Klammer, diese Aspekt habe ich bereits mit Professor Peukert besprochen in Folgen 3, 4 und 5 und können dort nachgehört werden. Was jetzt geschieht in diesem Kapitel ist, dass das Thema Marktmechanismus auf einmal so ein Randphänomen aufmacht, nämlich Umwelt. Und da heißt es dann in Kapitel 2, 4 Markt und Umwelt. Und da kommen dann so Fragen auf wie Kapitel 2, 4, 1. Warum hat der Markt bei Umweltschutz Probleme? Hier geht es dann um negative externe Effekte. Warum tauchen die auf? Aber auch hier wird es als eine Ausnahme, eine Abweichung von einer Regel dargestellt, die eigentlich sowas nicht vorsieht. Und auch, und das ist Kapitel 2, 4, 2, und auch Instrumente bietet, um solche Ausnahmen, um solche ja, Defekte auch korrigieren zu können. Und zwar hier werden dann besprochen der Emissionshandel und die CO2-Steuer. Das heißt, dem Ganzen liegt schon eine Struktur zugrunde, die eigentlich auf Grundlage ihrer bisherigen Ausführungen kritisiert werden könnte, reflektiert werden könnte und Fragen aufwirft, die bestimmt spannend sind zu besprechen. Und von daher meine Frage, wie blicken Sie auf dieses Kapitel 2.4, auf die Darstellung von Umweltproblemen als negative externe Effekte einerseits und andererseits auf diese umweltökonomischen Instrumente, Emissionshandel und CO2-Steuer?
Ja, die Autoren des Schulbuchs haben sich schon Mühe gegeben, die ökologischen Aspekte da teilweise anzusprechen, soweit das in ihr neoklassisches Denkmodell reinpasst. Nur als Randbemerkung, natürlich spielen Monopoleffekte und Informationsasymmetrien auch im Umweltbereich eine Rolle. Aber wenn Sie das mit dem Helge schon alles durchgearbeitet haben, können wir das völlig vernachlässigen. Wenn ich mir das anschaue, was da über den Markt drinsteht, dann ist an keiner Stelle mal deutlich gesagt, dass es eigentlich hier nur darum geht, die Marktgüter zu erfassen, die davon betroffen sein könnten. Man erfasst also Reisekosten, Fahrtkosten, aber man erfasst nicht, was an weiteren Dingen dahinter steht, wo es eben nicht um Marktgüter geht. Wenn man das im Kapitel 2 so ein bisschen weiter anschaut, Gleichgewichtsmodelle, abgesehen davon, dass die Wirtschaft nie im Gleichgewicht ist, werden dargestellt am Beispiel des Marktversagens im Verkehrsbereich. Da steht, da ist eine kleine Tabelle, Bundesanstalt für Straßenwesen hat dann berechnet, was die Kosten von Unfällen sind. Also Sie wissen ja, dass Unfälle immer zu erheblichen Kosten führen und diese Kosten gleichzeitig das Bruttoinlandsprodukt erhöhen. Je mehr Unfälle, desto schneller steigt das BIP. Also insofern ist das ein weiterer Punkt, den wir vielleicht auch sagen sollten, die Tatsache, dass man nur Quantitäten misst, eben nichts darüber aussagt, ob diese einen positiven oder negativen sozialen Einfluss gehabt haben. Da wird einerseits werden die nicht ausgabewirksamen Kosten berechnet. Zum einen ist das der Produktivitätsausfall der Opfer. Klar, Das ist das, was sie eben an Wirtschaftsleistung nicht mehr erbringen. Aber dann wird das Leid der Unfallopfer mit 20 Milliarden Euro, 20,1 Milliarden, beziffert. Jetzt sagen Sie mir bitte, wie will man menschliches Leid in Euro beziffern? Wie viel Leid mehr macht dann 100 Euro aus? Oder wie viel Leid erspart man sich für 100 Euro weniger? Das zeigt, dass hier eine Geldzahl auf Dinge angewandt wird, die beim besten Willen nicht in Geld zu messen sind. Das ist das eine. Das zweite ist, dass man eine Seite weiter die Kosten, die nicht ausgabewirksamen Unfallkosten, die ich gerade erwähnt habe, wo eben das menschliche Leid in Geld ausgedrückt wird, aufaddiert mit den Schäden durch Treibhausgase, die eben auch, wie eingangs schon ausgeführt, nur sehr selektiv erfasst werden. Und dann steht noch eine Zeile, andere Umweltschäden nicht ermittelbar. Und das wird dann gleich null gesetzt und man macht eine Summe. Das heißt, genau was ich anfangs gesagt hatte, dass ein Preis, der nicht existiert, und ein Preis, der existiert, aber dann null gesetzt wird, als identisch angenommen wird, ist genau die Grundlage dieser Berechnungen. Und insofern führt das zu Ergebnissen und natürlich in der Folge auch zu Instrumenten, die genau die Herausforderungen selber gar nicht erfassen können. Sie sprachen eben davon, dass man das Ganze im Unterricht bespricht. Ich fände es genial, wenn man bei der Einführung in die Ökonomie vielleicht auch mal den Philosophielehrer dazu einlädt, der über die unterschiedlichen Vorstellungen von Wert einiges sagen kann. Denn es gibt natürlich Dinge, die man ganz gut in Geldwerten messen kann. Da macht auch Ökonomik Sinn, aber in anderen Bereichen eben deutlich weniger. Und die Aufgaben, die dann gestellt werden, bleiben natürlich in dem Rahmen, dem Denkrahmen, der der Beschreibung zugrunde liegt. Wenn man dann über die Preise verhandelt oder über die Preise reden will, indem man über Internalisierung spricht, ist das erste Problem, das hatte ich eben schon mal gesagt, Dinge, die keinen Preis haben, können nicht in Preismechanismen internalisiert werden. Da stecken dann andere Werte hinter und es muss Abwägungen, Multikriterienabwägungen geben und eben nicht eine reine Preisberechnung. Und sonst werden die Schäden, die es gibt und die Risiken, die man eingeht, massiv unterschätzt, weil man nur das, was man monetarisieren kann, auch erfassen kann. Das Zweite ist, klassischen Ökonomen oder die neoklassischen Ökonomen, sogar die kritischen aus dem letzten Jahrhundert, haben sich dieses Ganze näher angeguckt. Das waren die Herren Baumol und Oates, zwei der berühmtesten Ökonomen des letzten Jahrhunderts, und kamen zu dem Ergebnis, dass man die ökologischen Schäden nicht genau quantifizieren kann. Das heißt, dass man den Preis, den man internalisieren müsste, gar nicht ausrechnen kann. Zumindest nicht präzise. Interessanterweise, als Herr Baumol vor wenigen Jahren gestorben ist, gab es massive und umfangreiche Rückblicke auf sein Leben und Lobpreisungen, die alle seine Errungenschaften hoch gelobt haben, aber diesen Aspekt völlig verschwiegen haben, weil Baumol und Oates kamen zu der Schlussfolgerung, dass es eben nicht darum geht, dass die Ökonomen ausrechnen könnten, was der richtige Preis wäre, sondern dass Ziele politisch gesetzt werden müssen. Und das ist eben im neoliberalen Zeitalter nicht sehr en vogue gewesen. Was heißt Internalisierung, wenn man sie denn machen würde? Sie bedeutet, dass die Wirtschaft wieder in ein ökonomisches Gleichgewicht kommt, weil den Schäden dann eine Zahlung gegenübersteht. Was es nicht bedeutet, ist, dass dadurch Geld genutzt würde, um die Schäden zu reparieren. Was es nicht bedeutet, ist dadurch, dass dadurch Geld benutzt würde, um die Geschädigten in irgendeiner Weise zu entschädigen. Es geht nur um das wirtschaftliche Gleichgewicht. Es geht nicht um das ökologische Gleichgewicht. Die Schadensverursachung kann weitergehen, solange ordentlich gezahlt wird. die Schadensverursachung kann auch sozial weitergehen, solange ordentlich gezahlt wird. Das heißt, es gibt kein ökologisches Gleichgewicht, es gibt kein soziales Gleichgewicht, es gibt nur ein ökonomisches Gleichgewicht. Und das ist für eine funktionierende Gesellschaft eigentlich deutlich zu wenig. Was wir also brauchen, ist, dass wir Ziele politisch bestimmen nach ökologischen und sozialen Kriterien und dass man dann die Preise als Instrument benutzen kann, aber sie nicht ansetzt nach irgendwelchen ökonomischen Schadensberechnungen, sondern sie danach ansetzt, welche Preishöhe denn wirksam ist, um die zukünftigen Schäden zu vermeiden, um den Schädiger zur Änderung zu bewegen. Insofern können ökonomische Instrumente hilfreich sein, aber nicht dann, wenn man versucht, sie in einer Höhe festzulegen, die irgendwelchen nicht wirklich genau bestimmbaren externen Kosten entsprechen.
Das ist alles überzeugend. Es gibt einen Punkt, den ich nochmal gerne mit Ihnen besprechen würde. Und zwar gibt es eine Aufgabe auf Seite 93, die zweite Aufgabe, die lautet: Beim Emissionshandel spricht man von einem marktwirtschaftlichen Instrument der Umweltpolitik. Erläutern Sie, was damit gemeint ist. Und in den Lösungen, die dann auch vom Verlag zur Verfügung gestellt werden, steht: Der Staat beschränkt sich darauf, die maximale Emissionsmenge vorzugeben und überlässt es den Unternehmen, wo und wie die nötigen Vermeidungsmaßnahmen realisiert werden. Da die Unternehmen die Informationen über die tatsächlichen Vermeidungskosten besitzen, ist dies eine dezentrale Lösung aus dem umweltökonomischen Bilderbuch. Diejenigen mit den besten Informationen bekommen einen Anreiz, sie so zu nutzen, dass CO2 zu geringstmöglichen Kosten vermieden wird. Damit wird die Allokationsfunktion des Marktes genutzt. Jetzt wüsste ich gerne, wie Sie auf das Konzept der Information blicken und welche Bedeutung das hat.
Also zunächst mal, dass die Unternehmen die günstigste Möglichkeit suchen, zeigt sich ja schon darin, dass die Unternehmen dafür lobbyieren, dass sie Ausnahmen bekommen oder kostenlose Zertifikate. Das ist die günstigste Lösung und die setzt sich immer wieder durch. Das ist dann aber nicht im Sinne des Marktes, sondern das sind die Verzerrungen, die wir in diesem Gespräch eben nicht extra ansprechen wollten. Es gibt im Grundsatz zwei verschiedene Ansätze, die man benutzt. Einerseits Zertifikatehandel, andererseits gibt es Ökosteuern. Beides geht davon aus, dass über höhere Preise einfach Emissionen vermieden werden. Und das ist dann wirksam, in dem Sinne, wie ich das eben gesagt habe, wenn die Preise so hoch sind, dass sich die entsprechenden Firmen gezwungen sehen, aus ökonomischen Rentabilitätsgründen Einsparungsmaßnahmen vorzunehmen. Auch dabei gibt es wieder Informationsprobleme, insofern als normalerweise die Kosten für Energie in den nicht extrem energieintensiven Branchen, also im Durchschnitt der produzierenden Wirtschaft, in der Größenordnung von unter 5% liegen, wohingegen die Kosten für Ressourcen, das heißt Material, Einkauf und Abfallentsorgung insgesamt, in der Größenordnung von rund der Hälfte liegen, also höher als die Lohnkosten. Der zweite Bereich, die Ressourcen, wird bisher überhaupt nicht systematisch als Einsparmöglichkeit gesehen, obwohl Ressourceneinsparung eigentlich der zentrale Punkt für eine ökologische Umgestaltung der Wirtschaft ist. Wir konzentrieren uns alle nur auf die die Klimaschäden und die CO2-Emissionen, wobei eigentlich bekannt sein sollte, dass ein erheblicher Teil der klimawirksamen Emissionen ebenso wie der Biodiversitätsverlust ganz erheblich auf die Förderung und Umwandlung von Rohstoffen zurückzuführen ist. So. Das zweite ist die Informationsdichte, die bei Unternehmen vorliegt. Jedes Unternehmen sollte eigentlich wissen, welche Kosten es hat, aber es weiß meistens nicht, welche Mengen an Energieträgern oder an anderen Rohstoffen es benutzt. Das heißt, wir haben mit Unternehmen gesprochen, die nicht sagen konnten, wie viel Tonnen Material oder wie viel 1000 Liter Öl oder Gas sie eingekauft haben. Sie kannten nur den Kostenfaktor auf dem Schirm, zumindest auf der Vorstandsebene. Sonst musste man weiter zu den Einkäufern gehen, dass die eben die Zahlen bereit haben. Das führt natürlich nicht dazu, dass man eine optimale Lösung im Sinne von Ressourceneinsparung oder Emissionseinsparung vornimmt, sondern es wird immer dann durch die Marktschwankungen der Preise beeinflusst, was man tut. Insofern wäre es wahrscheinlich günstiger, wenn Unternehmen ihre gesamte Buchhaltung um eine physische Komponente ergänzen würden, dass sie auch wissen, was sie da tun und wo sie da Verbesserungspotenziale haben. Der Unterschied zwischen den Ökosteuern und den Zertifikatehandeln ist im Prinzip nur der, dass bei den Ökosteuern wird ein Preis festgesetzt und dadurch weiß man, wie sich die Belastungen für Konsumenten verändern werden. Man weiß aber nicht, wie wirksam das ökologisch sein wird. Bei den Zertifikaten wird die ökologische Grenze festgesetzt, vorausgesetzt, sie wird nicht durch Lobbying zu weit aufgeweitet. Dafür ist aber dann der soziale Impact, die Preiseffekte für Firmen und Konsumenten nicht vorhersehbar und muss dann eventuell durch andere Maßnahmen kompensiert werden. Also insofern sind das Mechanismen, die funktionieren, wobei die Wirksamkeit von Zertifikatehandel dann, wenn er gut gemacht ist, besser ist. Wir hatten lange Zeit ein Preisniveau für den europäischen Zertifikatehandel, der weit unter den Gestehungskosten lag, also für Unternehmen überhaupt kein Instrument darstellte, dass sie dazu zwangen, etwas zu ändern. Inzwischen liegt der Preis bei etwas über 50 Euro pro Tonne. Da fängt es dann an, wirksam zu werden, aber um wirklich effektiv sein zu müssen, müsste man wahrscheinlich nochmal verdreifachen, was erhebliche Folgen haben würde, wenn man sich auf die Marktkräfte verlässt, um damit Umweltentlastung zu betreiben. Hat auch erhebliche Folgen für die Akzeptanz. Neuere Studien haben gezeigt, dass wenn man Bürgerinnen und Bürgern das ganze Portfolio zeigt, nämlich die Vorschriften, die Normen, die Emissionsgrenzwerte, die Verbrauchsgrenzwerte, aber dann auch dazu die ökonomischen Instrumente, ist die Akzeptanz für Klimapolitik wesentlich höher, als wenn man nur die ökonomischen Instrumente, also nur die Verteuerung präsentiert. Zur Studie der TU München, die vor 2 Wochen veröffentlicht wurde. Weil Bürgerinnen und Bürger eben nicht nur am Portemonnaie leiden wollen, sondern auch sehen wollen, dass viele andere Dinge passieren. Insbesondere ist ja der ökonomische Effekt auch der, dass bei einer Verteuerung sich die Wohlhabenden es weiter leisten können, Umweltverschmutzung zu begehen, also ein Verschmutzungsprivileg eingeräumt bekommen, wohingegen die weniger Wohlhabenden zu erheblichen Einsparungen gezwungen sein könnten, die auch dann zulasten anderer Dinge wie einer gesunden Ernährung oder sowas gehen. Also insofern sind ökonomische Instrumente immer welche, die von der Einkommensverteilung her gesehen die oberen Schichten privilegieren und sollten deswegen mit Normen und Vorschriften ergänzt werden, die eben für alle Bürgerinnen und Bürger gleich gelten.
Dankeschön. Der Begriff der Information ist ja in einem Kontext der Ökonomik, vor allem dann der neoklassischen Ökonomik, etwas, was gekoppelt ist an einen vollkommenen Markt. Information sollte vollkommen sein, dementsprechend auch. Und jetzt ist die Frage bei dem Paradigma der ökologischen Ökonomik, da treffen ja zwei Systeme aufeinander, die ja konträrer nicht sein könnten oder zumindest konträrer gedacht werden könnten, wenn man die neoklassische Perspektive einnimmt. Andererseits die Ökonomie als ein System, was als möglichst transparent und berechenbar gedacht wird. Und auf der anderen Seite die Ökologie, die ja eigentlich in den Biowissenschaften als ein komplexes System gedacht wird, mit Emergenzen, Schwellenwerten, nichtlinearen Phänomenen, auch Kipppunkten. Wie passt das zusammen? Also wie würden Sie dann Informationen im Grenzbereich dieser zwei Systeme überhaupt denken? Und kann man mit Informationen Umwelt so steuern, dass Ökonomie noch ebenfalls als Steuerungssystem gedacht werden kann, um Umwelt innerhalb der planetaren Grenzen steuern zu können? Ist es realistisch, diese Annahme? Wahrscheinlich nicht, aber wie würden Sie da argumentieren?
Ich würde erstmal argumentieren, dass die Ökonomie auch ein komplexes System ist, das über Kipppunkte, Nichtlinearitäten und Ähnliches verfügt. Die gesamte Diskussion über die Innovationen, die aus dem Silicon Valley kommt, die revolutionär sind, die ganze Zweige umgestalten und so weiter und so fort, zeigt ja, dass unsere linearen und sehr mechanistischen Modelle von Ökonomie und Gleichgewichtsökonomie so einfach den Realitäten nicht entsprechen. Das Zweite ist, die Modelle, mit denen gerechnet wird, sind wie gesagt mechanistisch, sind Modelle, die deterministisch sind, die Zufälle und ähnliche Dinge gar nicht zulassen, die Unsicherheiten, Ungewissheiten, Nichtwissen nicht zulassen und die meistens nur auf eine Volkswirtschaft begrenzt sind, die internationalen Verflechtungen außen vor lassen. Also ganz viele Handicaps an den Modellen, die wir haben. Wenn Ökonomen versuchen, in ihren Modellen Ungewissheit, Uncertainty einzubauen, dann machen sie das in der Regel mit einem kleinen Zufallsgenerator und glauben dann, dass damit diesen Ungewissheiten Rechnung getragen wäre. Was natürlich Quatsch ist, denn ein Zufallsgenerator ist genauso vorhersagbar, nämlich betreffs seines Mittelwertes und seiner Streuung, wie ein mechanistisches Modell auch ist. Das sind beides deterministische Modelle, die Ungewissheiten und Unsicherheiten schlicht nicht unterbringen können. Die Modelle sind, die natürlichen Systeme sind schon mal deutlich komplexer, weil sie einfach eine große Streuungsbreite haben und weil über evolutionäre Prozesse sich eben auch die Strukturen und Mechanismen ändern. Und wenn Sie dann die menschliche Gesellschaft dazu nehmen, dann ist das ein System, das noch mal deutlich komplexer ist, weil die menschlichen Akteure, anders als die biologische Welt, ja bewusst handeln und auch zum Beispiel Folgen antizipieren können und daraufhin Entscheidungen treffen, die richtig oder falsch sein können. Die Welt ist eben nicht bevölkert von den Homini Economici, also dem ökonomischen Menschen, der in der Neoklassik eine zentrale Rolle spielt, der nämlich eine vollständige Information über die Preise und Märkte der Gegenwart, der Vergangenheit und der Zukunft hat. Auch der Zukunft, ein sehr hellsichtiger Mensch. Und der deswegen alle zukünftigen Entwicklungen vorwegnehmen kann und in seine Zahlungsbereitschaft, in seine Marktaktivitäten integrieren kann. Das ist einfach nicht gegeben. Und deswegen brauchen wir eigentlich Modelle, die eben nicht vorhersagen, was passiert, sondern die mit unterschiedlichen Annahmen und Unsicherheiten arbeiten. Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass wir als Wissenschaftler sowas wie Vorhersagen nicht machen können. Das bleibt den Leuten überlassen, die über eine große Kristallkugel verfügen. Was wir machen können, sind eigentlich nur Szenarien, nämlich Berechnungen nach dem Motto, was wäre wenn, in denen die Unsicherheiten deutlich gemacht werden und auch die Handlungsoptionen, die man hatte und welche Folgen die haben könnten. Das Problem ist, dass die Ökonomen die Szenarien, die sie machen, als Prognosen verkaufen, obwohl es eigentlich Szenarien sind. Und weil sie es als Prognosen verkaufen, auch mal die Annahmen gar nicht mehr explizit machen müssen, die sie diesen Szenarien zugrunde legen. Ja? Wie viel Wirtschaftswachstum wird es geben? Wie groß wird die Bevölkerung? Wie viel wird die Migration sein? Da werden ganz viele Annahmen gemacht, die hinterher in den sogenannten Vorhersagen, die wie gesagt eigentlich nur Szenarien sind, nicht mehr zum Tragen kommen. Und insofern ist es auch gar nicht überraschend, dass die Vorhersagen so gut wie nie wirklich zutreffen. Wenn man dann einen Ökonomen fragt, sagt er, ja, da haben sich dann Effekte ergeben, die außerhalb des Berechnungsrahmens oder Betrachtungsrahmens gewesen sind. Wenn das aber regelmäßig passiert, dann sollte man einfach eingestehen, dass der Betrachtungsrahmen, den man hat, zu eng ist, um wirklich sinnhafte Szenarien aufzustellen. Und dann muss man eben soziale Prozesse und ökologische Prozesse mit einbeziehen, wie die, von denen ich eben gesprochen habe, die ökologischen Schäden, die eben Wirtschaft beeinflussen. Beispiel, als der Rhein vor wenigen Jahren an einem Hitzesommer einen Tiefwasserstand hatte, konnten die Schiffe die bedeutendste Wasserstraße Europas nur noch leicht beladen nutzen. Allein das hat einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts zu 0,5% verursacht. Das schreiben englische Fachzeitschriften. In der deutschen Presse habe ich das nicht gelesen. Wenn man sich die arbeitsmedizinische Literatur anschaut, dann sinkt die Produktivität von Menschen bei höheren Arbeitsraumtemperaturen. Was heißt das für die Tätigkeiten in Büroräumen? Müssten da jetzt überall Klimaanlagen hochgestellt werden? Wir wollen sie doch gerade runterstellen, um Energie einzusparen. Wie geht das weiter? Was bewirkt das für die Funktionalität? Was ist mit Leuten, die in Zukunft nicht mehr im Freien arbeiten können? Seien es Landwirte, Straßenbauer, Maurer, das ganze Baugewerbe, alle Leute, die sich mit Postzustellungen, Abfall, Entsorgen und Ähnlichem beschäftigen. Also Leute, die sich im Freien aufhalten müssen, werden wahrscheinlich in absehbarer Zeit mehrere Stunden Siesta machen müssen, wenn wir nicht wollen, dass die Todesraten durch Hitzeschlag, Erschöpfung und Ähnliches in die Höhe gehen. Welche Kosten werden wir haben, um die Klimata in unseren Städten durch mehr Baumpflanzungen so zu verändern, dass eben die Todesraten für Babys und Senioren nicht durch die Decke gehen? Was heißt das für den Straßenverkehr und was heißt das dann für die entsprechende Automobil- und Mobilitätswirtschaft? Also, das sind nur so ein paar Beispielfragen, wo der Zusammenhang so deutlich ist, dass die Prognosen der Wirtschaftsmodelle schlicht durch das Auslassen der Interaktion mit der physischen Welt deutlich an Wert verlieren.
Gut, was ich jetzt aus dem Teil mitnehme, ist, wie gerade betont, die Interaktion zwischen physischer Welt und der Wirtschaft, beziehungsweise Ökologie und Ökonomie. Und die Grenzen der Internalisierung und vielleicht auch einen etwas anderen Blick auf Externalitäten. Und hier möchte ich nochmal zitieren aus Ihrem bereits erwähnten Artikel, Mehr Wert als der Preis. Und zwar schreiben Sie dort: Schließlich und endlich handelt es sich bei den Externalitäten nicht um ein Marktversagen. Ökologische und soziale Belastungen sind dabei kein vermeidbarer Nebeneffekt, sondern ein Funktionsprinzip unserer Marktwirtschaften. Externalisierung ist nicht Marktversagen, sondern Unternehmenserfolg. Wir haben es vielmehr insofern mit einem Marktsystemversagen zu tun. Damit würde ich die Besprechung von Kapitel 4.2 beenden und überleiten zum nächsten Kapitel, und zwar das Kapitel zum Thema Wirtschaftspolitik. Und da lautet ein Unterkapitel Wirtschaft im Krisenmodus. Und interessanterweise und als nicht überraschenderweise kommt auch in diesem Krisenmodus die Umwelt und die Ökologie mit ins Spiel. Hier würde ich gerne zwei Sachen mit Ihnen besprechen. Und zwar die erste Sache ist die Frage des Wirtschaftswachstums. Diese Frage wird auch explizit im Buch gestellt, und zwar mit der Überschrift: Wie wichtig ist Wirtschaftswachstum? Was wäre Ihre Antwort?
Die Frage ist doch, wenn ich frage, wie wichtig, für wen und für was? Und es gibt immer wieder die Grundaussage in der klassischen Ökonomie, dass Wirtschaftswachstum wichtig und unverzichtbar sei, weil man sich dadurch, und das ist auch in diesem Lehrbuch, in diesem Schulbuch enthalten, das Kapitel beginnt ja mit zwei konservativen Stellungnahmen, einmal von der CDU. CSU und einmal von Meinhard Miegel, die immer davon ausgehen, dass Beschäftigung, Einkommen und so weiter alle vom Wirtschaftswachstum abhängen. Wenn man sich diese Grafik anschaut, die Seite 139 diesen Kreislauf des BIP darstellt, dann wird aus einem steigenden BIP eine Zunahme der Beschäftigung. Das gilt natürlich nur dann, wenn die Produktivität nicht schneller wächst als das BIP. Daraus wird dann ein steigendes Einkommen. Das gilt natürlich nur dann, wenn die Lohnsumme steigt und in der Einkommensverteilung die entsprechenden Zugewinne des BIP nicht ausschließlich bei der Kapitalseite landen. Es gab unter Gerhard Schröder einen Wirtschaftsausschwung, wo er überhaupt nicht verstanden hat, warum die Leute unzufrieden waren. Das BIP wuchs doch, aber das Einkommen der Lohnabhängigen stagnierte, weil das gesamte Geld in die Kapitalseite geflossen ist, hat er überhaupt nicht verstanden. Aus dem steigenden Einkommen ergibt sich dann eine Nachfrage nach Investitionen und Konsumgütern. Na, in Deutschland ist lange Zeit 2/3 dessen, was als Überschuss erwirtschaftet wurde, spekulativ meistens in amerikanischen Börsen angelegt worden. Das heißt, Spekulation und die Auslandstransfers sind hier nicht berücksichtigt. Aus dem Ganzen soll die Produktion dann steigen. Auch das gilt natürlich nur, wenn die Gelder, die ausgegeben werden als Nachfrage, nicht für Importe benutzt werden. Und dann steigt das BIP eben weiter. Und nachdem diese ganzen Einschränkungen und Konditionen überhaupt keine Rolle spielen in der Darstellung des BIP, kann man schon sagen, dass hier eine sehr, sehr verengte Wirkungskette aufgezeigt wird, die mit der Realität herzlich wenig zu tun hat.
Dankeschön. Ich finde das Kapitel insgesamt doch recht gut gelungen, insbesondere weil die Schüler und Schülerinnen nochmal auf das Prinzip der Nachhaltigkeit hingewiesen werden und die drei Dimensionen Nachhaltigkeit, ökologische, ökonomische, soziale, ebenfalls thematisiert wird. Man könnte natürlich noch die politische Nachhaltigkeit hinzuführen, aber insgesamt ist es drin. Und sie entdecken auch die Prinzipien der Effizienz, Konsistenz und Suffizienz, was ich auch interessant finde. Was mir allerdings ein bisschen fehlt, ist, dass ein paar Seiten oder eine Seite später vom Green Deal gesprochen wird und damit implizit und vielleicht auch explizit, das weiß man gar nicht mehr so genau, das grüne Wachstum als Ziel und als Möglichkeit im Raum steht. Und da haben Sie eine sehr interessante Publikation vor wenigen Jahren herausgebracht, unter anderem mit Timothy Baric in Frankreich, Bart und anderen, und zwar Decoupling Debunked. Es geht um die Frage der Entkopplung, also die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, was ja eigentlich die grundlegende Voraussetzung ist, um grünes Wachstum zu ermöglichen. Und das ist eine Frage, die ja so ein bisschen blinder Fleck ist im Schulbuch. Ist überhaupt diese Grundannahme, die darunter liegt, auf all diese Szenarien, eine realistische Grundannahme? Jetzt schreiben Sie in der Publikation, dass es keine realistische Grundannahme ist. Könnten Sie die Hauptargumente zusammenfassen, warum diese Hoffnung in Entkopplung eigentlich eine etwas vergebliche Hoffnung sein könnte?
Vielleicht vorher noch kurz dazu, dass was denn da entkoppelt werden soll. Das eine ist der Ressourcenverbrauch, das zweite ist das in Geld gemessene BIP und das dritte ist sowas wie Wohlbefinden der Bevölkerung. Und da will ich jetzt nochmal was Positives zu diesem Buch sagen. Auf Seite 139 wird nochmal deutlich gemacht, dass BIP den Wohlstand operationalisiert als materiellen Lebensstandard, wobei Überlebensqualität und Wohlfahrt weit über die materiellen Dimensionen hinausgehen und auch immaterielle Komponenten wie Gesundheit, Freiheit, Sicherheit, Gerechtigkeit oder intakte Umwelt erfassen und subjektive Lebenszufriedenheit und Glück also weit über rein die quantitativen Ziele des Zahlen des BIP hinausgehen. Das heißt, wenn wir von Entkopplung sprechen, wollen wir ja keine Entkopplung von der Lebensqualität, sondern wir wollen entkoppeln die monetär gemessenes BIP-Wachstum vom Ressourcenverbrauch. Und das monetär gemessene BIP-Wachstum, das hatte ich eben schon mal kurz angesprochen, wird aber hier auf Seite 140 nochmal erwähnt, steigt durch Unfälle, Naturkatastrophen und Waffenproduktion, was alles in der Regel nicht zur Erhöhung der Wohlfahrt beiträgt. Zumal die Naturkatastrophen natürlich in den nächsten Jahren durch den Klimawandel häufiger werden werden. Was ich auch sehr spannend finde und sehr illustrativ ist auf der Seite 140 auch dieses Trapez, wo gezeigt wird, dass die Präferenzen, die Leute für soziale, ökologische, subjektive Handlungsfähigkeit und BIP-Wachstum haben, von Land zu Land sehr unterschiedlich sind. Das einzige Land, wo BIP-Wachstum 100% erreicht, sind die USA. was auch dazu führen sollte, dass wenn man empirische Studien aus den USA liest, man sich bewusst sein sollte, dass wenn amerikanische Zahlen zitiert werden, diese auf einer ganz anderen Wertbasis entstanden sind. So, soweit zu den unterschiedlichen Kategorien Reichtum, Besitz von Gütern, Wohlfahrt, Zugang zu Gütern und Dienstleistungen und Lebensqualität, eben ein breit verstandenes soziales und ökologisches Umfeld. Wenn wir uns jetzt die Entkopplung anschauen, dann ist die Frage, welche Annahmen werden denn da gemacht? Weil, wie gesagt, die Annahmen sind ja immer eine ganz wichtige Grundlage. Die ersten Annahmen sind so, dass man ein Ziel definiert. Meistens ist es das Ziel der Entkopplung von Klimagasemissionen vom Wirtschaftswachstum. Das kann man zum Beispiel dadurch erreichen, dass man Häuser isoliert. Das heißt, wenn man das tut, steigt der Materialverbrauch ganz erheblich, während der Energieverbrauch sinkt. Das war so der erste Kritikpunkt, dass es häufig eben keine Verringerung von Emissionen insgesamt, sondern eine Verlagerung ist auf andere Ressourcen. Das zweite ist, dass die Einsparungen, die man durch eine Innovation vornimmt, zwar dazu führen können, dass die Emissionen als Folge davon für einen bestimmten Zeitraum sinken, dass, wenn aber das zugrunde liegende Wachstum weitergeht, wir keine Kurve haben, die nach unten zeigt, sondern eine Kurve, die N-förmig ist, die also, nachdem das eingeführt wird, erstmal nach unten abbiegt, aber nach kurzer Zeit wieder nach oben abbiegt. Auch dafür gibt es eine ganze Reihe von empirischen Belegen, dass genau das die Wirkung von Innovationen ist, dass sie Wachstumseffekte nur vorübergehend dämpfen. Das Dritte ist, dass es natürlich weltweit passieren müsste. Und das Vierte ist, dass es bisher sowas in der Form gegeben hat, in den reichsten Industriestaaten wie auch in Deutschland, dass man zwar die Emissionen von Treibhausgasen vom BIP entkoppeln konnte und auch den Ressourcenverbrauch von mineralischen und metallischen Ressourcen weitgehend konstant gehalten hat, trotz wachsendem BIP, dass das aber bisher nur in wenigen Ländern für begrenzte Zeit und nicht zu Lasten der entsprechenden Produzenten passieren konnte. Das heißt, wir gehen davon aus, dass die angenommene Wachstumsdynamik, denn die gegenwärtige Wachstumsdynamik liegt bei unter 1% Wirtschaftswachstum, dass diese angenommene Dynamik, wenn sie weitergehen würde, sämtliche Substitutions- und Einspareffekte bei weitem übertreffen würde. Das heißt, man kann zwar durchaus zeitweise und punktuell und regional Erfolge erzielen, aber das, was wir ja brauchen zum Schutz vor Klimawandel, Biodiversitätsverlust, allgemeiner Verschmutzung, ist hinzugehen, dass wir sagen, wir müssen insgesamt die Extraktionen aus der Umwelt und die Emissionen in die Umwelt auf ein Maß zurückführen, das mit der Absorptionskapazität der ökologischen Systeme vereinbar ist. Und das Ganze in einem Tempo, dass wir in den 10 bis 15 Jahren, die uns noch bleiben, um eine Klimakatastrophe zu vermeiden und bei der Klimakrise zu bleiben, dass wir in den 10 bis 15 Jahren genügend Reduktionen hinkriegen, um diese Schwellwerte wieder einzuhalten. Wenn Sie sich zudem die planetaren Grenzen anschauen, die gehen ja von Phosphor- und Stickstoffbelastung über Wasser, über Novel Entities, also neue Schadstoffe in der Umwelt, bis hin zur Klimakrise, dann stellen Sie fest, dass die größten Krisenphänomene sich im Bereich der biologischen Vielfalt sowohl innerhalb und zwischen den Arten und der Ökosysteme befinden, während die Klimakrise gerade jetzt dabei ist, erst in den ganz kritischen Bereich hineinzurutschen. Das heißt auch, unsere Problemwahrnehmung ist so, dass wir zu leicht Seitwärtsverschiebungen machen, statt vorwärts zu gehen in der Reduzierung der Belastungen. Und wenn man das sich anschaut, dann kommt es eben dazu, dass ganz viele Industriebereiche ihre Produktion erheblich drosseln müssten, um diese planetaren Grenzen wieder einzuhalten. Und das wird nicht gehen, ohne dass der Ressourcenverbrauch deutlich gesenkt wird. Und was das für die Wertschöpfung bedeutet, wird unter anderem daran liegen, welche Innovationen man hat. Das heißt, es gibt da keine direkte Kopplung. Aber wenn ich 50% einsparen will, wie es bei der Pestizidproduktion von der EU geplant war, bevor das wieder auslobbyiert wurde, dann heißt das natürlich, dass ich nicht die Preise einfach verdoppeln kann, um meine Gewinnmargen zu halten, um meine Umsatzmargen zu halten, sondern dann heißt das, dass dann eben da auch Bruttoinlandsproduktbeiträge zurückgehen, sodass der Rückgang des BIP höchstwahrscheinlich eine Folge ist, wenn man wirklich die planetaren Grenzen wieder einhalten würde. Das heißt nicht, dass die Lebensqualität oder der Wohlstand sinkt, denn die sind ja, wie gesagt, weitaus breiter zu definieren als nur über Zahlen, monetäre Zahlen. Und die können durchaus durch eine bessere Umwelt, ein besseres Gesundheitssystem, bessere soziale Dienstleistungen etc. Erhalten oder sogar gesteigert werden.
Ja, zumal das BIP-Konzept ja von Anfang an komplexer eingeführt wurde, als was wir heute daraus gemacht haben. Jetzt wäre die Frage, wenn jetzt das BIP entthront werden soll, um Ökonomie zu denken und letztlich auch irgendwo zu bewerten, zu steuern. Wie würde jetzt aus einer Perspektive der ökologischen Ökonomik und vielleicht auch aus Ihrer Perspektive nochmal genauer dann ein Szenario aussehen, so ein Zukunftsszenario, welches es ermöglichen würde, einerseits die planetaren Grenzen nicht zu überschreiten und andererseits die Klimakrise oder Klimakatastrophe zu vermeiden. Was sind so hier richtige und wichtige Ansatzpunkte aus Ihrer Perspektive?
Einige Sachen werden in dem Schulbuch ja auch genannt. Da wird dann aufgezählt, dass es Zusatzkriterien zum BIP geben sollte, damit das nicht als alleiniges Maß des wirtschaftlichen Fortschritts Grundlage politischer Entscheidungen wird. Ich finde das insofern ganz witzig, weil das wird da so getan, als sei das ein völlig neuer Denkansatz. Und habe dann einfach mal im Archiv geguckt. Multiple Kriterien für die Wirtschaftssteuerung finden sich im Stabilitäts- und Wirtschaftsgesetz, das vor 58 Jahren verabschiedet wurde und das heute noch gilt. Und das fordert vier Kriterien: die Stabilität des Preisniveaus, also niedrige Inflation, einen hohen Beschäftigungsstand, also niedrige Arbeitslosigkeit, würde man beides heute noch unterschreiben. Außenwirtschaftliches Gleichgewicht, das ist eine gesetzliche Forderung, die zu verletzen alle Regierungen der vergangenen 40 Jahre sehr stolz gewesen sind, die sich aber jetzt Herr Trump zum Ziel gesetzt hat. Und ein stetiges und angemessenes Wirtschaftswachstum. Das heißt aber auch die Vermeidung von wirtschaftlichen Zyklen, weil stetig da sein soll. Und angemessen heißt nicht maximal. Das heißt, multiple Ziele sind normal und der Fokus auf nur das BIP ist eine Aberration. Das müsste also ergänzt werden. Die Frage ist, welche Kriterien sind das heute? Die Gesamtemissionen sind sicherlich ein wesentliches Kriterium. Und das wird ja versucht, zumindest zum Teil über die handelbaren Zertifikate anzugehen, aber sowas wie eine umfassende Darstellung dessen, was gemacht werden sollte, da hat die letzte Bundesregierung sich ja zurückgezogen, weil im Bereich Verkehr und Häuserbau nichts passierte, sodass dann, um die Defizite zu kaschieren, nur Gesamtzahlen genannt wurden. Zweite wichtige Obergrenze könnte sowas sein, wie ein Gesamtbudget an Ressourcenverbrauch, also ein Capping des gesamten Ressourcenverbrauchs. Wir bräuchten dazu erstmal ein Ressourcengesetz, das es ermöglicht, entsprechende Rechtsverordnungen zu erlassen. Das würde dann die Unternehmen zwingen, auch wirklich entweder die Effizienz zu erhöhen oder auf andere Produkte umzusteigen. Und das Ganze müsste natürlich verbunden werden, wenn dadurch die Preise erheblich steigen, dass man auch Allokationsmechanismen findet. Also wie zum Beispiel die Möglichkeit, dass eine Grundversorgung mit Strom und Heizung den Leuten auch kostenfrei gewährt wird und die entsprechenden Kosten umgelegt werden auf die Gesamtheit der Heizenden und Stromverbraucher, was dazu führen würde, wenn man das dann auch noch mit progressiven Tarifen verbindet, dass diejenigen, die am meisten verbrauchen, auch dafür bezahlen, dass entsprechend die unteren Einkommensgruppen ein ausreichendes Minimum haben. Im Augenblick leben wir in einer Situation, dass wir degressive Preise haben. Das heißt, mehr Verbrauch wird belohnt. Das müsste genau ins Gegenteil umgedreht werden. Heute ist es so, dass der Manager, der seinen Swimmingpool mit Wasser füllt, meinetwegen auch im heißen Sommer, weil das da sehr angenehm ist, dass der pro Kubikmeter Wasser deutlich weniger zahlt als seine Sekretärin, die ihre Badewanne füllt. Das ist nicht nur eine ökologische Katastrophe, weil dann mehr Verbrauch angereizt wird, es ist auch eine soziale Ungerechtigkeit, die man so auf die Dauer nicht hinnehmen sollte. Das heißt, mit solchen Grenzen sollte man versuchen, den Ressourcenverbrauch zu begrenzen, weil das die Funktionslogik der Ökonomie auch verändern würde. Wenn nämlich nur eine begrenzte Menge vorhanden ist, dann handelt es sich nicht im ökonomischen Sinne um Knappheit, sondern um Mangel. Knappheit wird so verstanden, dass man bei höheren Preisen wieder genügend hat. Mangel heißt, dass es eine Grenze gibt, wo es einfach nicht mehr gibt. Und dann ist jedes Unternehmen natürlich gezwungen zu sehen, dass es erstmal seine Ressourcen bekommt. Und damit am besten auch mit weniger auskommt. Also das wären solche Dinge, die wir als Maßnahmen uns ohne weiteres vorstellen könnten. Und das würde nicht unbedingt bedeuten, dass wir den Lebensstandard oder die Lebensqualität senken. Es geht darum, eben schon mal angesprochen, dass menschliche Bedürfnisse eben nicht in erster Linie durch Handelsgüter gedeckt werden. Und alles das, was zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse dient, das sollte gestützt und unterstützt werden. Vielleicht noch einen letzten Punkt, der immer wieder, ja, vielleicht zwei letzte Punkte. Der eine ist, Sie haben es eben kurz angesprochen, dass das BIP von Anfang an anders geplant war. Ja, das war Herr Kuznets, der den ersten Entwurf für ein BIP gemacht hat oder den Vorläufer des BIP. Und das vom Senat der Vereinigten Staaten vorgestellt hat, weil es in deren Auftrag erstellt wurde, weil sie im Rahmen der Kriegsarbeiten einen besseren Überblick über die Produktionskapazitäten haben wollten und hat dann ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es eben nicht Lebensqualität und Wohlstand und Wohlfahrt der Bevölkerung darstellt, sondern bloß die Umsätze am Markt. Also der Erfinder hat selber schon gesagt, aber es ist eben nicht so verhandelt worden. Noch interessanter fand ich eine noch ältere Arbeit von Herrn Fischer aus dem Jahre 1906, der auch versucht hat, die Wohlbefindensfolgen des Konsums zu messen. Interessant daran sind zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, dass er gesagt hat, der Beitrag zu meinem Wohlbefinden entsteht ja nicht in dem Moment, wo ich irgendetwas kaufe, sondern indem ich es benutze. Das heißt, man sollte den Beitrag eines Staubsaugers dann jedes Mal ansetzen, wenn er benutzt wird oder der eines Autos oder von Gott weiß was und nicht nur in dem einen Jahr, wo er verkauft wird. Weil dann wird nämlich langlebige Nutzung zu einem positiven Aspekt, wohingegen bei der gegenwärtigen BIP-Berechnung ein Ding, das schnell kaputt geht und ersetzt werden muss, mehr zum BIP-Wachstum beiträgt. Das Problem ist, dass die persönliche Befriedigung, die aus der Nutzung von Dingen entstanden ist, nicht interpersonell standardisierbar gemessen werden kann und damit der Versuch, daraus eine Gesamtrechnung zu erstellen, gescheitert ist. Also man sieht, dass die Überlegungen schon alt sind, dass aber die Grenzen dessen, was getan werden kann und die Änderung der Betrachtungsperspektive ein ganz wichtiger Aspekt ist.
Ja, danke. Bevor wir nun diesen spannenden Einblick in die ökologische Ökonomik abschließen, möchte ich nochmal auf die Schüler eingehen oder zumindest die Frage, was denn Schüler und Schülerinnen am Ende eines Leistungskurses Wirtschaft zum Thema Markt und Umwelt wissen sollten aus ihrer Perspektive. Wie gesagt, diese Schüler haben ja dann Wirtschaft 2 Jahre lang und kommen anschließend teilweise an die Hochschule, Universitäten und studieren da unter anderem dann auch Wirtschaftswissenschaften. Was würden Sie sich wünschen, also wenn das Thema in der Schule behandelt wird, Markt und Umwelt, das kommt ja auch vor und man könnte dem auch bestimmt mehr Raum geben. Was wären die Punkte, vielleicht so 2, 3 Punkte, wo Sie sagen würden, das sollten Sie auf jeden Fall begriffen haben, mitgenommen haben, auch reflexiv können, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen, Ökonomie und Ökologie?
Und da gibt es 2 Antworten drauf. Das eine, was sollten Sie verstanden haben? Und das andere, was sollten Sie in Prüfungen beantworten können? Das neoklassische Denken dominiert auch unsere Hochschulausbildung so stark, dass man, glaube ich, wenn man, so wie wir das eben getan haben, bestimmte Grundlagen erstmal hinterfragt und auch ökonomisch fundiert hinterfragt, man leicht zu dem Punkt kommt, dass die Antworten mit denen, die in den entsprechenden Prüfungsfragen vorgegeben sind, nicht so richtig übereinstimmen. Das heißt, wir haben ein System, das Leute auch in ihrem Denken versucht, in eine bestimmte Richtung zu pressen. Das andere ist, man sollte sich als junger Mensch darüber bewusst sein, dass das eben ein Mechanismus eines in sich geschlossenen Systems ist, das aber mit der Realität, so wie die Welt wirklich ist und so man Lösungen finden kann, nicht gar so viel zu tun hat. Dass also Ökonomie und ökonomische Instrumente sinnvoll genutzt durchaus was Positives sein können, dass aber der Glaube daran, dass man über Märkte alle Probleme lösen könnte, weil man über die Preise alle Mechanismen und alle Werte abbilden könnte, dass das ein Irrglaube ist. Und dass man deswegen bei Entscheidungen das Ökonomische immer als eine Komponente, aber nur ganz selten als die entscheidende und ausschlaggebende Komponente betrachten sollte. Das gilt für das persönliche Leben, das gilt aber auch dann für die Gesellschaft und politische Entwicklung.
Herr Spangenberg, ich danke für das Gespräch und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, danke und Ihnen weiterhin viel Erfolg.